Hallo und herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Ich bin Fea Finger, ich bin Weiterbildnerin für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen, Kindheitspädagogin, Autorin und ich habe diesen Podcast, Feas naive Welt. Und den habe ich, weil in Kindertageseinrichtungen immer noch Dinge nicht so laufen, wie sie vielleicht laufen sollten, wenn wir überall Kinderrechte zum Beispiel beachten würden. Und über diese ganzen Situationen versuche ich hier im Podcast zu sprechen. Ich versuche da Fachwissen mit reinzugeben, die Situationen zu reflektieren und dabei so ein Kleckschen Empathie möglichst für alle zu behalten. Und in manchen Folgen lade ich mir einen Gast ein und ich freue mich total, dass heute Inke Hummel da ist, schon zum zweiten Mal eigentlich. Warum, erzähle ich gleich noch. Genau, Inke ist Pädagogin. Sie ist Autorin von ganz, ganz vielen richtig tollen Büchern. Sie ist außerdem in der Familienberatung tätig und kümmert sich eben darum, dass Familien gut und beziehungsorientiert zusammenwachsen können, dass Dinge einfach gut funktionieren. Und sie ist jetzt auch in Kindertageseinrichtungen immer wieder für Fachkräfte und hat an diesem Buch mitgeschrieben, das du vielleicht kennst, nämlich Das schwierige Kind? Fragezeichen. Da sprechen wir vielleicht nachher auch noch mal drüber, aber heute sprechen wir über was ganz anderes. Inke, herzlich willkommen nochmal.
Dankeschön, ich bin gerne wieder hier.
Ja, vielleicht sage ich das gleich am Anfang. Ich habe die Aufnahme vergeigt und jetzt treffen wir uns ein paar Tage später nochmal und Inge hatte zum Glück ganz spontan Zeit, mit mir nochmal darüber zu sprechen. Aber es wird wieder gut, hoffentlich.
Natürlich, ich habe auch alles vergessen vom letzten Mal. Da ist
sehr gut.
Mein Siebgehirn total
oder
praktisch.
Oder das ist das Gute an so Podcasts, man vergisst das auch einfach. Ich höre manchmal auch alte Folgen und denke, ach guck mal, das war ja schlau, das sozusagen.
Genau.
Sehr gut. Habe ich in der Vorstellung irgendwas vergessen, was dir wichtig wäre?
Nee, im Grunde hast du alle Bereiche so abgeklopft. Für mich ist immer wichtig, und das ist auch das Schöne meiner Arbeit, dass ich auch so mit den verschiedenen Seiten zusammenarbeiten darf, um wirklich alle Perspektiven auf verschiedene Situationen, zum Beispiel sowas wie Eingewöhnung, zu sehen, weil ich glaube, das macht mich dann sehr empathisch und auch effektiv in der Beratung.
Ja, das glaube ich auch. Und wir kennen uns noch gar nicht so lange. Aber wir haben dann doch immer ganz intensiven Kontakt in den Zeiten, wenn wir uns irgendwie sehen oder wenn wir miteinander zu tun haben. Und ab und zu mal brennt einer von uns so ein bisschen die Schnur und wir müssen uns über Dinge kurz austauschen, was ich auch sehr schätze. Und dabei ging es vor ein paar Monaten um dieses Thema mit der Disziplin.
Genau, und zwar beiden aufgefallen, dass dieses Wort plötzlich wieder häufiger irgendwo auftaucht.
Ja, genau. Das Wort und auch dieses mit den Grenzen, die Kinder so dringend brauchen. Aber was mir jetzt wirklich neu war, war mit der Disziplin. Und dann dachte ich, ich muss dich mal fragen, ob dir das auch so begegnet in den Beratungen. Und du hast gesagt, ja, irgendwie schon, aber lass uns doch da mal echt tiefer reingehen. Und deshalb wollen wir da heute drüber sprechen. Ich habe im Vorfeld so ein bisschen überlegt, was assoziiere ich denn mit diesem Disziplinbegriff? Und tatsächlich kommen mir dann da so Sachen wie Disziplinarverfahren oder sowas. Weißt du, so richtig, ja, also eigentlich Dinge, wo es echt um Strafen geht und so ein bisschen böse. Weißt du, wie ich meine?
Ich sehe auch sofort, weiß ich nicht, Soldaten
Ja.
oder so Leistungsschwimmer oder
Ja.
irgendwie,
Ja.
also Menschen, die irgendwas müssen.
Ja. Und
Ne? Also,
zwar ganz dringend und weil jemand von außen sagt, du musst das jetzt.
Genau, also ne, klar, es gibt diesen Begriff Selbstdisziplin, aber der ist mir da gar nicht sofort. Und selbst wenn ich ihn sage, ist auch der, also der hat auch so einen Touch von, das klingt nicht ganz gesund, finde ich.
Ja, genau. Es klingt, ja. Und ich weiß auch, dass ich von mir lang gedacht habe, ich habe gar nicht so viel Selbstdisziplin, weil ich nicht lange an einer Aufgabe wirklich konzentriert arbeiten kann. Also ich brauche immer so ein bisschen so kleine, so Arbeitssnacks quasi und dann wieder was anderes.
Und dann hat dir jemand gesagt, das ist selbstdisziplinlos, ja?
Genau. Das ist nicht diszipliniert, dachte ich in meinem Kopf, bis ich dann gemerkt habe, ist eigentlich egal, weil insgesamt arbeite ich ja, aber ich arbeite halt nicht den ganzen Tag an einem Thema, sondern halt an vielen Themen und ich komme dann auch zum Ziel. Aber das ist das, was mich dran hält, so, dass ich das halt machen kann. Außer ich schreibe Dinge, dann kriegt Inke ganz viele verzweifelte Nachrichten, wo ich sage, Inke, ich weiß nicht, wie du immer schreiben kannst. Ich kann es nicht.
Genau, und dann baue ich dich auf und dann schreibst du wieder ein
Dann
bisschen.
schreibe ich wieder. Danke.
Genau.
Ja, genau.
Ja, aber also das trifft es ziemlich gut, finde ich, weil dieses Disziplin-Ding, das hat, also da ist so viel Blick von außen drauf und gar nicht so der Blick auf, was brauche ich denn, wie kann ich denn funktionieren? Weil wenn ich dir jetzt zum Beispiel sagen möchte, würde, wir teilen jetzt mal deine Woche ein, Montag machst du nur das und Dienstag nur das und Mittwoch nur das. Dann wirst du Samstag wahrscheinlich da sitzen und denken, ich habe nicht so viel geschafft. Aber so wie du arbeitest, wirst du Samstag denken, ich habe doch irgendwie, es war durcheinander, aber ich habe mehr geschafft, als ich dachte. Ne? Und das ist so das Ding, finde ich, bei Disziplin ist häufig so mit assoziiert, bitte so, wie irgendwer im Außen, die Gesellschaft oder was auch immer, sich das vorstellt.
Ja, und auch irgendwie so eine Fremdbestimmung, ne? Du würdest mir dann sagen, mach das jetzt so und dann wird's klappen. Und eigentlich kann es auch nur so klappen, wie ich dir es gesagt habe. Das ist, also ich habe schon gemerkt, wie du es gesagt hast, habe ich schon gedacht, nee, ist totaler Widerstand, es würde nicht funktionieren. Ich würde das vielleicht machen, um irgendwie ein bisschen so einen guten Willen zu zeigen, ne? Um ein bisschen zu sagen, okay, ich kooperiere mit dir, wir probieren das mal aus und wenn es dann nicht klappt, können wir es ja wieder auf meine Art machen, so. Aber es ist nichts, was sich so richtig gut anfühlt.
Genau, du bist, ne, kooperationsoffen, du bist auch brav an der Stelle
Ja,
vielleicht. Du bist dich
das ist auch.
angepasst, willst das mal ausprobieren. Aber ja, das Wichtige ist ja, dass du merken darfst, ah, das ist nicht meins. Ja, meine Art von Arbeitseinstellung, Engagement sieht anders aus.
Ja, super interessant. Ich habe auch gegoogelt tatsächlich, was so der Begriff hergibt. Und da hab ich rausgefunden, Disziplin ist das Einhalten von bestimmten Vorschriften, vorgeschriebenen Verhaltensregeln, das sich einfügen in die Ordnung einer Gruppe oder eben auch diese Selbstdisziplin, das Beherrschen des eigenen Willens, der eigenen Gefühle, um irgendwas zu erreichen. Also wirklich auch ein Stück weit Selbstbeherrschung. Und wenn ich das so mit Kindern in zusammenbringe, das ist halt nicht stimmig. Also ich glaube, das können wir ja schon mal von vornherein sagen. Selbstbeherrschung ist jetzt nichts, was Kindern so innewohnt.
Nee, aber das wäre so praktisch. Ne?
Das,
Das wäre ja praktisch. Da
ja.
würde Familie und Kita wahnsinnig gut funktionieren, wenn die das alle immer so können. Wo ich immer gerne mitgebe, dass wir solche Begriffe auch mal so ganz wertneutral angucken dürfen. Wenn ich über jemanden sagen kann, der ist sehr selbstdiszipliniert, dann heißt das nicht automatisch, dass das positiv ist, sondern das kann ja bedeuten, dass der sich total kasteilt für irgendein Ziel von außen und das macht er super, aber andere Dinge fallen hinten runter, die seiner psychischen Gesundheit vielleicht abträglich sind. Also da darf man so ein bisschen hingucken. Und den Einstieg, den du gesagt hast, ne, wo kommt dieses Wort her? Was bedeutet das so? Da finde ich, das hat ja eben auch wirklich viel mit, man macht das so zu tun. Disziplin kommt vom lateinischen Wort discipulus, der Schüler.
Ach, guck, okay.
Ne? Der wunderschön das macht,
Krass.
was ihm der Lehrer sagt.
Ja, guck mal, und dann kriege ich halt gleich so Bilder von. Jetzt wird mit Linealen auf Finger gehauen.
Ja, und
So, also.
das ist das, was man assoziiert. Und das ist ja auch das, wo wir beide so Gänsehaut kriegen, wenn in einem Buchtitel irgendwie Disziplin gefordert wird, weil das Türen aufmacht im Gefühl, ach, dann kann ich ja in der Härte gehen. Wenn jetzt wirklich wieder Not am Mann ist, die Kinder von heute brauchen Disziplin. Wenn ich dieses Wort lese, dann gehe ich in der Distanz, dann bin ich nicht mehr in Beziehung, sondern dann denke ich, ja, Kontrolle und das Kind muss parieren. Da bin ich dann ganz schnell. Das ist die Gefahr.
Und also, wie erklärst du dir das, dass das jetzt so wieder hochploppt und ja anscheinend auch einen Haufen offene Türen einrennt?
Also ich glaube, das ist ja immer so eine Auf- und Abbewegung ein bisschen, ne? Also solche Zitate wie die Jugend ist ja überhaupt nicht mehr zu gebrauchen, die kennen wir ja schon aus der Antike, ne? Die kommen ja immer mal wieder. Gerade passt es aber ja natürlich sehr in so ein, im Grunde muss man ja sagen, weltweites Fahrwasser aus ja, einer stärkeren ja, rechten Kraft von vielen Seiten, mehr autoritärem Gehabe, sehr konservativen Blicken, egal ob wir jetzt in die Politik gucken, in die Kultur, an manchen Stellen vielleicht auch in die Rechtsprechung oder so, ne? Also sehr breit, würde ich sagen. Und dann ist es gar nicht verwunderlich, dass es auch in der Pädagogik wieder irgendwo andockt und wieder hochkommt. So wie wir es vor, wann war es denn, fast 20 Jahren jetzt schon mal hatten, mit den Tyrannenkindern und Winterhoff, was ja auch sofort auf offene Arme stieß, weil es natürlich einfache Methoden im Gepäck hat, muss das nur so machen. Und was das Kind braucht, denkt, fühlt, ist egal. Das fühlt sich erstmal nach einer Lösung an, glaube ich, für viele.
Ich glaube, das fühlt sich vielleicht auch wie eine Lösung an, weil das auch durchaus ja das ist, mit dem viele auch selber groß geworden sind. So diese Idee von, wir packen jetzt Sachen in die Kinder rein und dann wird es schon so, wie wir uns das denken. Also diese ganze Geschichte mit der Bedürfnisorientierung ist ja noch relativ neu. Und was ich jetzt ständig höre, sind halt so Sachen wie, ja, jetzt können wir das mit der Bedürfnisorientierung ja wieder lassen, das hat ja nicht funktioniert.
Ja, genau. Das ist dieser Blick. Habe ich heute Morgen tatsächlich in einer Beratung auch mit einer Mutter darüber gesprochen, die das auch sofort verstanden hat. Ne? Sie sagt, sie ärgert sich dann manchmal abends, wenn der Tag so schlecht war. Das hat ja nicht funktioniert. Wo ich immer sage, das kannst du heute gar nicht bewerten, ob das funktioniert hat. Also, dieses Wort ist ja schon schwierig im Zusammenhang mit Menschen irgendwie. Aber das ist ja im Grunde wirklich der Gedanke, den man da mal ein bisschen loslassen muss, eine stärkere Individualisierung bringt natürlich Herausforderungen mit sich, gerade in unserem pädagogischen System. Aber die ist ja einfach menschenfreundlich, würde ich mal sagen. Und auf jeden Fall auch durch Studien abgesichert, eine sinnvolle Geschichte, wenn man Entwicklung stärkend begleiten möchte. Natürlich braucht es mehr Ressourcen, aber ja auch nicht kontinuierlich. Also wenn ich an mich selber denke, mit drei schon fast erwachsenen Kindern, das war in den ersten Jahren ein Marathon, aber nachher war ganz vieles einfach ein Selbstläufer, weil diese Kinder nicht diszipliniert sein mussten, sondern weil sie Orientierung bekommen haben und Halt und Raum. Das, glaube ich, macht den Unterschied.
Jetzt könnte man fast sagen, eigentlich brauchen die Erwachsenen eine gewisse Disziplin, indem sie Kindern Orientierung geben.
Ja.
Und die Erwachsenen könnten das sogar, weil die sich selber beherrschen können, weil ihr Gehirn das hergibt.
Genau. Also unser Reifestatus ist ein anderer als von einem 3-, 6- oder 15-Jährigen. Uns kann man durchaus zumuten, zu sagen, da kannst du dich reflektieren, da kannst du Strategien lernen und ausprobieren, was wir aber lieber an vielen Stellen von den Kindern erwarten. Also wenn man gerade die aktuelle Nachrichtenlage auch so anschaut zu Gewalt und Übergriffigkeit in pädagogischen Institutionen, dann ja, sehe ich, dass da auf der erwachsenenreifen Seite eben nicht das passiert, was vielleicht passieren sollte.
Ja, das begegnet mir in so vielen Kontexten, dass ich das Gefühl habe, von Kindern werden Dinge erwartet, die die Erwachsenen selbst überhaupt nicht können in den Situationen, ja.
Total. Also mein Lieblingsbeispiel ist im Grunde, wenn Kinder in die Schule kommen, erwarten viele, dass sie das alles können, dass sie möglichst in der Kita schon ruhig sitzen und Stift halten und Zahlen und Buchstaben gelernt haben. Und dann sage ich immer gerne, wie ist denn das, wenn du einen vollkommen neuen Job anfängst? Den kannst du auch nicht am ersten Tag. Und auch nach 3 Monaten werden dir noch Dinge in diesem neuen Kontext begegnen, wo du denkst, ach Gott, wie mache ich das denn jetzt? Oder oh, bin ich wirklich richtig hier auf dieser Stelle? Und natürlich darf das unreifen Kindern so gehen.
Ja, und es hat am Ende dann auch halt nichts mit einer Disziplin zu tun. Ich glaube, dass es da viel auch darum geht, bin ich eine gute Fachkraft oder bin ich ein gutes Elternteil, wenn mein Kind so sozusagen unfertig irgendwie in so neue Situationen kommt. Ich habe das bei Eingewöhnungen in der Krippe genauso wie bei Eingewöhnungen in den Kindergarten, genauso wie wenn Kinder in die Schule gehen. Es ist immer so diese Sorge von irgendwelchen Erwachsenen, dass sie denken, sie hätten es nicht richtig gemacht. Und die Antwort scheint immer zu sein, mehr Disziplin, mehr Regeln, mehr Grenzen.
Ja, das ist das, allein dieser Spruch, Kinder brauchen Grenzen. Das stresst mich immer, weil ich
Ja,
finde,
mich auch.
die brauchen die nicht, sondern die sind halt da. Aber ob ich was brauche, ist ja was ganz anderes. Ne? Ich brauche Luft zum Atmen. Ohne die wäre es schlecht. Aber wenn ich alleine auf der Welt wäre, könnte ich ohne Grenzen wunderbar zurechtkommen. Also ich brauche die nicht.
Ja.
Ich brauche jemanden, der mir Orientierung gibt zwischen diesen Grenzen, weil sie eben da sind. Und da brauche ich niemanden, der sagt, lass das, benimm dich, sondern ich brauche jemanden, der mir sagt, das kannst du tun. So könntest du damit umgehen. Wenn wir berücksichtigen, dass du so und so bist, könnte das und das eine Idee sein, wie du mit diesen sozialen Anforderungen zurechtkommst. Also dieses, es geht mir um dieses Wie. Wenn ich einfach nur nach Disziplin schreie, dann ist es ja im Grunde immer ein Einpacken der Kinder und ein Stoppen und ein Lass das, und eben nicht diese konstruktive Seite. Dieses, wie geht denn das? Wie schaffe ich denn das, diesen
Ja,
Weg zu gehen, sozial kompetent zu sein?
das sage ich, glaube ich, auch in jeder Fortbildung. An ganz vielen Stellen geht es gar nicht um das Ob, es geht gar nicht darum, ob es Regeln gibt, sondern es geht darum, wie kriegen wir das hin, dass die Kinder das verstehen und dass wir eben auch, wie du gesagt hast, da eine Orientierung geben können. Und vielleicht sind manche Regeln einfach auch schlecht und dann können die weg. Ja, und dann kann man noch mal neu gucken, was brauchen wir denn? Und das ist immer, ich finde, es ist immer so ein Kreislauf. Es fängt immer von vorne wieder an und man muss dann halt noch mal neu gucken. Und ich dachte gerade, das schließt eigentlich total gut an zu dem Kapitel, das du geschrieben hast für das schwierige Kind, ne? Da hast du über das wilde Kind geschrieben.
Genau.
Was ist ein wildes Kind?
ein wildes Kind ist im Grunde ein Kind, was vielleicht nicht so eine tolle Impulskontrolle hat wie andere, was sehr im Außen ist, ein sehr extrovertiertes Kind, was wenn man genau hinguckt, vielleicht auch ein bisschen stärker und ein bisschen länger egozentrisch ist als andere Kinder, auch wieder als ganz neutralen Begriff. Es ist einfach sehr bei sich und deswegen kann es nicht so gut bei den anderen sein. Ein wildes Kind ist auch ein Kind, dem kann man gut mit Kritik oder so kommen. Das bricht nicht gleich zusammen. Ne? Da ist viel Resilienz schon mitgebracht auch. Das macht so die wilden Kinder aus. Das sind aber die Kinder, die natürlich in einem Gruppenkontext, egal ob es eine Familie ist mit 3 Kindern oder eine Kita-Gruppe mit 25 Kindern, die irgendwie mitlaufen müssen, weil sonst die Gefahr größer ist, dass die Gruppe nicht so fluppt. Wenn ich so ein Gegenteilkind habe, ein sehr schüchternes, zurückhaltendes Kind, da kann ich 10 von haben, dann läuft die Gruppe trotzdem relativ gut in den meisten Fällen, wenn wir nicht gerade ein Theaterstück aufführen wollen, wahrscheinlich. Aber na, da, das ist so das, was wilde Kinder ausmacht. Und das sind die erwachsene Menschen am stärksten herausfordern, egal ob ich Elternteil oder Fachkraft bin. Wenn ich so ein Flummikind habe, was mir Eltern oder Fachkräfte gern mit so Zubegriffen beschreiben, zu laut, zu wild, zu doll, ne, so, das sind die wilden Kinder. Wenn ich das habe, dann frisst mich das emotional und ressourcenmäßig natürlich mehr an als andere Kinder. Ich bin geforderter, ich kann Dinge, also bin gefährdeter, auch Dinge persönlich zu nehmen, die da so passieren. Ich krieg vielleicht auch eher mal eine Faust ab oder einen Fuß als bei einem anderen Kind. Das macht es so schwer und deshalb war dieses Kapitel in dem Buch so wichtig, weil ich bei den Kindern schnell in Distanzgefühl komme. Ja, das Irgendwie ist mir das gefährlich und unangenehm und anstrengend. Und dann sagt jemand, hey, Disziplin, das ist deine Lösung. Dann bin ich natürlich auch sehr offen dafür. Ne? Ich muss ja dem Kind nur sagen, das sind hier unsere Regeln. Und wenn du dich nicht dran hältst, dann sind das unsere Strafen. Bin ich fein raus. Die Frage ist nur, läuft es wirklich so gut? Meistens nicht. Und wie geht es dem Kind dabei? In der Regel nicht so gut.
Ja, und also mein Punkt ist ja an solchen Stellen auch zu sagen, Strafen sind ja sowieso eigentlich auch gegen Kinderrechte. Also das ja, da dürfen wir ja gar nicht, ne? Und jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, was sind jetzt alles Strafen, was würde da drunter fallen und was nicht. Das ist jetzt gar nicht so sehr unser Thema. Da habe ich aber letzte Woche, meine ich, eine Pod oder vorletzte Woche eine Podcast-Folge dazu gemacht, weil Christine Füchtenschneider das Internet angezündet hat. Und da ging es um Strafen und Konsequenzen und dass man, ne, was ist so was und braucht man das und so. Und da waren recht viele Menschen der Meinung, doch, man bräuchte das und Kinder könnten das schon auch verstehen, dass man, wenn man ihnen das erklärt, für was sie jetzt bestraft werden oder weicher ausgedrückt, für was es jetzt die Konsequenz gibt, dann könnten die das verstehen. Und wenn ich jetzt mir das so anhöre, wie du so ein wildes Kind beschreibst, ich glaube nicht, dass die das verstehen.
Also ich erlebe das auch in meinen Beratungen sehr unterschiedlich. Es gibt Kinder, die dann beispielsweise vielleicht auch ein straffreies Elternhaus haben, aber Strafen in der Kita oder in der Schule erleben. Und es ist sehr unterschiedlich, wie die damit umgehen können. Ne? An manchen perlt das so ab, aber dann hast du auch sonst nicht eine große Wirkung. Ne? Ja, dann bestraf mich doch, ist ja okay für mich. Und andere, denen macht das wirklich viel. Also denen macht das Schmerzen und Leiden, würde ich sagen, wenn sie so behandelt werden von ihren Bezugspersonen. Das ist unterschiedlich. Aber was natürlich der Unterschied immer ist, ist, durch eine Strafe verstehe ich ja gar nicht, was war denn eigentlich los? Was hätte ich vielleicht auch anderes gebraucht, um besser agieren zu können? Welche Strategien kann man mir an die Hand geben, womit wir wieder bei Wie und bei Orientierung wären? Und Orientierung kann natürlich auch durch eine persönliche Konsequenz erfolgen. Also wenn ich meinem Kind sage, der Tag war heute so quer, wir haben so viel gezankt und gekämpft und so, heute Abend lege ich mich gern noch zu dir ins Bett, aber ich habe keine Kraft mehr, dir vorzulesen. Dann ist das keine Strafe, sondern es ist eine sehr persönliche Konsequenz, die ich meinem Partner gegenüber zum Beispiel auch sagen würde in einer ähnlichen Situation. Und dann kann ein Kind damit auch umgehen. Wenn ich aber das wirklich sehr beschämend sage, du hast heute keine Geschichte mehr verdient, weil der Tag heute so blöd war mit dir, dann muss ich Glück haben, dass ich ein sehr resilientes Kind habe, dass das nicht so anpiekt. Kann aber sehr gut sein, dass da ein anderes Kind liegt. Die meisten Kinder werden anders sein. Und dann ist es fast egal, ob es ein schüchternes oder ein wildes Kind ist. Die werden alle davon angegriffen sein, dass so mit ihnen gesprochen wird. Und es wird sich ganz fürchterlich anfühlen, weil es einfach nur ein schlimmes Gefühl ist und nicht ein Gefühl von, da ist Konstruktivität, na, da ist Verständnis und ich habe eine Idee, wie es morgen anders gehen kann oder so. Also diese Ebene fehlt, wenn ich durch Strafe Disziplin versuche zu erzeugen.
Ja, und das hast du ja auch geschrieben, ne, in diesem Kapitel zum wilden Kind, dass es nicht darum geht, dem Kind zu sagen, was es jetzt alles lassen soll und was alles falsch gemacht hat, sondern es geht eigentlich darum, dem Kind wieder eine Orientierung zu geben, indem man ihm sagt, guck mal, mach doch stattdessen das.
Genau. Und das hat nicht, dass wir nicht sagen dürfen, das war zu doll oder das tut mir weh. Natürlich dürfen wir das sagen. Das ist aber eine persönliche Konsequenz. Und dann sind wir als Bezugsperson, gerade wenn das unser Job ist, in der Verantwortung zu überlegen, warum ist das so passiert? Muss ich das Setting verändern? Ist dieses Kind im offenen Konzept vielleicht nicht gut untergebracht? Müssen wir gucken, was da machbar ist? Muss ich dem Kind Strategien an die Hand geben, wie es besser für sich sorgen kann in emotionalen Notsituationen, damit es eben nicht gleich die anderen immer schubst oder so? Das ist dann die Aufgabe.
Ja, also wieder zu gucken, was braucht das Kind denn jetzt?
Genau,
Ne?
nicht einfach nur still machen. Das ist ja der Punkt. Es soll lernen.
Ja, und ich sage das auch ständig, aber gut. Anja Kanzler hat in ihrem Buch zu herausfordernden Verhaltensweisen geschrieben, man soll nicht fragen, warum macht das Kind was, sondern wozu, weil das eben so ein bisschen den Weg aufmacht hin zu, welches Bedürfnis hat das Kind, welches Bedürfnis will es sich denn jetzt hier gerade erfüllen. Und ich verstehe schon auch, dass das bei Kindern, die uns eben so auffallen, dass wir am liebsten sagen würden, nee, da machen wir jetzt noch eine Regel und wir setzen den Rahmen enger und wir zurren das alles fester, dass es da viel, viel schwieriger ist, weil man natürlich auch ja, vielleicht sich nicht verletzen lassen möchte. Oder jetzt gerade auch in Kindertageseinrichtungen, da geht es ja einfach nicht nur um das eine Kind, sondern man hat halt noch 20 andere auch. Die Bedingungen sind scheiße, ja. Das sind einfach zu wenig Fachkräfte an ganz vielen Stellen. Wenn ich jetzt 5 von diesen Kindern habe, die alle am liebsten über Stühle und Bänke rennen, dann ist das natürlich nochmal eine andere Situation, als wenn ich eins habe und ich habe aber noch 2 gut regulierte Kolleginnen dabei. Das verstehe ich
Ja,
ja schon
klar.
auch, ne?
Das stimmt, aber gerade deshalb war ja wirklich dieses Buch Das schwierige Kind so wahnsinnig wichtig, weil wir uns gewünscht haben, dass man mit einem Thema wie wilde Kinder, beißende Kinder, aggressive Kinder, was auch immer, nach diesem Buch greifen kann und man liest diese 12 bis 15 Seiten pro Thema und man hat ein fertiges Konzept, mit dem man reingehen kann in die Einrichtung. Ich weiß alles über das Kind. Ich weiß, was ich noch rausfinden muss. Ich kann mir überlegen, welche Strategien ich mit dem Kind fahre, wie das im Team am besten aufgeteilt wird. Ich habe sogar drinne stehen, welche Zusatzmöglichkeiten ich noch habe bei einer Fachberatung, beim Träger oder so, was ich einfordern kann. Das finde ich so wichtig, weil das Schwierige ist ja, wenn mir das immer wieder begegnet, ich muss immer wieder das Rad neu erfinden und es ist auch kein Konsens im Team, wie man damit umgeht. Dann wird es schwierig. Aber wenn wir da einen Konsens haben und ein Konzept, dann kann ich das auch in schwierigen Gesamtsituationen besser handeln.
Ja, und da ich möchte es gerne nochmal sagen, da brauchen wir vielleicht als Erwachsene die Disziplin, da nochmal hinzugucken und das dann eben in die Bahn auch zu lenken, die es dann da braucht an der Stelle, ne?
Das ist das. Und da mag ich nochmal eine Lanze brechen für pädagogische Fachkräfte. Der Job ist unfassbar fordernd. Das ist so. Und es wird nicht entsprechend bezahlt. Das muss man auch mal so sagen. Es wird auch nicht entsprechend anerkannt, was das für eine Leistung ist, wenn ein Team oder eine Einrichtung das tatsächlich so macht.
Ja. Ja, das ist so. Da haben wir leider an der Stelle auch keine Lösung. Aber also das hier alles auch eine große unbezahlte Werbeveranstaltung im Moment. Aber ich möchte noch mal sagen, es gibt in fast jedem Bundesland Kita-Fachkräfteverbände. Und das kostet irgendwie 12 € oder sowas Mitgliedsbeitrag im Jahr. Man muss da gar nichts machen. Aber denen hilft es natürlich, wenn die sagen können, hinter uns stehen 1000 Leute und die sagen alle, dass da was passieren muss politisch. Auch jetzt, ne, jetzt werden irgendwie Stellen abgebaut, weil es halt weniger Kinder gibt. Dabei wäre jetzt die Chance zu sagen, hurra, wir haben einmal den Luxus, dass wir zu viele Leute sind, dann können wir jetzt die Qualitätsstandards so hochfahren und es so festlegen, uns genau um solche Dinge schon mal präventiv vielleicht kümmern, für den Fall, dass wieder mehr Kinder irgendwie auch kommen. Ne? Wir wissen ja nicht, nächste, weiß ich nicht, wenn wieder mehr Kinder mit Fluchterfahrung kommen oder so, dann sind wir vorbereitet. Das wäre jetzt die perfekte Situation dafür, stattdessen werden halt Stellen abgebaut, kriege ich, da werde ich aggressiv, echt. Also das.
Ja, es geht halt am Ende immer um Geld.
Ja.
Ja, und um jetzt sofort messbares Geld, nicht um,
Ja.
wie sieht es denn in 10 Jahren aus oder so.
Ja.
Das ist ja bei vielen Entscheidungen rund um Kinder, oder das war schon so, als, weiß ich nicht, in Berlin das Vorschuljahr gestrichen wurde. Ne? Erstmal klang das alles schön und nach früher im Arbeitsmarkt und so, und was das aber an Ergotherapie-Rezepten nach sich gezogen hat, kann wohl keiner beziffern.
Ja. Okay, wäre auch ein spannendes Thema.
Ja.
Ich möchte noch mal kurz zurückkommen. Würdest du sagen, ob jemand eine Anlage hat im Diszipliniertsein? Ist das eine Frage von Temperament, von Charaktereigenschaften? Ist das irgendwie angeboren? Oder ist das was, was man lernt, vielleicht auch durch Vorbild?
Genau, also wir haben ja erstmal viel, was jeder Mensch angeboren schon mitbringt. Und da gibt es verschiedene Dimensionen der Persönlichkeit und eine davon ist Gewissenhaftigkeit. Ja, so ein bisschen mitbestimmt. Kann ich Strategien finden, um gewissenhaft zu sein? Bringe ich Ausdauer mit, um gewissenhaft zu sein? Habe ich die nötige Konzentration, Energie, um diese Gewissenhaftigkeit auf die Straße zu bringen? Auch so ein Pflichtgefühl. Und da gibt es Menschen, die werden geboren mit einer großen Gewissenhaftigkeit. Da ist das kein großes Ding. Super, ne? Läuft. Da wird wahrscheinlich selten jemand sagen, dieses Kind braucht mal Disziplin. Aber es gibt eben genauso Kinder, die sind auf der anderen Seite der Skala. Die sind mit einer niedrigen Gewissenhaftigkeit zur Welt gekommen. Und das ist, also alle Persönlichkeitsmerkmale sind relativ stabil. Das heißt, die wird man wahrscheinlich mit 25 oder 45 auch noch merken. Natürlich haben wir Spielraum. Da kommt es aber darauf an, nicht auf das Kind, sondern auf das Umfeld. Wie wird denn das begleitet? Helfe ich diesem Kind, das sich schwer tut, gewissenhaft zu sein, konzentriert zu sein, Energie aufzubringen, immer wieder am Ball zu bleiben und den inneren Schweinehund zu überwinden? Helfe ich dem mit Orientierung und mit einem Wie? Mache ich dem zusätzlich Stress mit Kontrolle und Disziplin und Strafen? Wie gehe ich damit um? Und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich sehe viele Kinder im Grundschulalter und die haben im Grunde ähnliche Geschichten, manchmal zum Beispiel auch eine ADHS-Diagnose, wo Gewissenhaftigkeit auch, ne, eine Rolle spielen kann, eine eher niedrige. Und da kannst du mit 7 Jahren sagen, sehr gleiche Kinder, gleiche Diagnose, gleiches Intelligenzprofil und so, aber ganz unterschiedlich begleitet worden. Und das siehst du in diesem Alter. Die hatten, vielleicht hatte das eine Kind eine sehr tolle Kita, sehr fürsorgliche Eltern, die sehr viel Orientierung geboten haben und dieses andere Kind nicht. Und dann haben die dann schon ganz unterschiedlich weitere Chancen, obwohl sie mit dem gleichen Startpaket zur Welt gekommen sind. Und das hat natürlich mit ganz viel zu tun, ne? Also nicht nur mit Erziehungsstil in der Kita oder der Eltern, sondern auch insgesamt, ne, soziale Ressourcen und was da alles noch so dranhängt. Wichtig ist für mich aber der Punkt, es kann gut sein, wenn ich zwei Kinder vergleiche als Fachkraft, dass ich einem Kind Unrecht tue, weil das eine Kind das ja schon hinkriegt und das andere nicht, obwohl es doch hier von mir das Gleiche schon gesagt bekommen hat und beide sind doch 4 Jahre alt. Und da muss ich hinschauen, ich nenne es Temperamentssensibilität, dass ich darum weiß, denn dann kann ich viel weicher mit diesem Kind umgehen, weil ich weiß, das hat mehr Probleme damit, dem fällt das schwerer. Ich gebe auch da immer gerne ein Bild mit für die Fachkräfte, um sich das vorzustellen. Ich kann nicht von einem Kind, was komplett gesund zur Welt gekommen ist und einem, das ein bisschen eine Muskelschwäche hat, die gleiche Leistung beim Wandertag erwarten. Würde ich auch nie tun. Oder Sehfähigkeit. Dann kann ich dem einen Kind die Brille wegnehmen und sagen, ne, lies das Gleiche vor oder so. Das müssen wir auch mehr ins Bewusstsein nehmen, wie stark da auch das angeborene Wesen eine Rolle spielt bei unseren Erwartungen. Erwartungshaltung, auch ein super Begriff, da können wir auch noch 2 Stunden drüber reden, glaube ich. Ist rund um dieses Thema auch häufig der Schlüssel, die eigenen Erwartungshaltungen zu überprüfen, zu hinterfragen. Muss ich die realistischer anpassen? Und dann kann ich eben auch viel besser ins Orientierung geben, gehen, statt nach Disziplin zu schreien.
Ja, und jetzt habe ich gerade so gedacht, das Gleiche gilt ja auch für schüchterne Kinder. Also die sind dir ja auch so ein großes Anliegen und das finde ich ja persönlich so schön, weil ich glaube, ich ein bisschen ein schüchternes Kind auch war. Würde ja heute mir auch niemand mehr glauben. War aber schon auch so und ich glaube, was mir gar nicht geholfen hätte, wäre, wenn jemand gesagt hätte, ja, da müssen wir jetzt halt mit mehr Disziplin rangehen. Dann müssen wir jetzt halt irgendwie sagen, ja, dann gibt es noch mehr Regeln und in Zukunft muss die Fee allen die Hand geben. Oder so, weißt du?
Ja, genau, das ist tatsächlich auch was, was ich in meiner Recherche zu meinem Buch Mein wunderbares schüchternes Kind sehr bemerkt habe. Da habe ich viel auch mit Erwachsenen gesprochen, die gesagt haben, das waren die schlimmsten Momente in ihrer Begleitung. Das waren keine stärkenden Momente, wenn irgendwer gesagt hat, sieh zu, wie du klarkommst. Ja, jetzt ist hier mal Schluss mit diesem albernen Getue. Jetzt machst du mal wie alle anderen auch.
Ja.
Weil eben nicht darauf Rücksicht genommen wurde, dass Schüchternheit bedeutet, ich habe eine Hemmschwelle.
Ja.
Und ich brauche Zeit, um mich zu beruhigen, um mich in der Situation einzufinden, um Mut zu finden, um ein erstes Wort zu finden und dann loszulegen.
Ja. Das heißt, am Ende, es ist eigentlich ganz viel Interpretation von Erwachsenen und du hast gerade auch schon so ein bisschen die Erwartungshaltung angesprochen, ne? So das, was erwarte ich von einem Kind und auch die Vorstellung davon, was ich glaube, was ein Kind in welchem Alter können sollte. So. Und ich finde, das kommt in so Phasen immer wieder. Also wenn die Kinder in die Krippe gehen, dann haben Erwachsene so Vorstellungen, was die dann können sollen. Und dann kriegen manche Erwachsene so ein bisschen die Krise und denken, oh nein, das Kind kann nicht laufen oder das Kind wird noch gestillt oder keine Ahnung, ja. So, alles Dinge, die erstmal noch gar nicht so wichtig sind, weil oft Kinder dann nochmal so einen Sprung machen in der Entwicklung, wenn sie dann mal da sind. Und dann das Gleiche wieder, wenn diese Krippenkinder in den Kindergarten gehen sollen. Oh nein, aber jetzt können die nicht, weiß ich nicht, sich selber die Schuhe anziehen oder so. Oder die räumen nicht richtig auf. Und dann machen die einen Sprung und dann geht es auf einmal doch ein bisschen besser. Das gleiche wieder, wenn die dann im Vorschulkinder sind. Oh nein, aber jetzt können die das nicht und das nicht und jetzt sollen die in die Schule. Und ich finde, bei Vorschulkindern sieht man es noch krasser, weil das immer so ein Pulk ist von Kindern, weil das so, weißt du, so eine Gruppe von Kindern, die alle um Weihnachten irgendwie, man steht davor und denkt, oh Gott, wie sollen das werden? Und in diesem nächsten halben Jahr, bis die in die Schule gehen, machen die alle nochmal so einen riesen Entwicklungssprung.
Ja, das stimmt. Also das ist ja wirklich was in unserem System auch so mit drinne ist, weil wir ständig diese Bewertungsbögen haben immer die gleichaltrigen Kinder so zusammen und dann werden die so verglichen und natürlich wollen wir auch nicht irgendwas verpassen. Aber ich finde da auch immer wichtig, nochmal diesen Gedanken mitzugeben. Erstens, emotional-soziale Entwicklung hat viel größere Range als motorische Entwicklung, wo ich frühzeitig irgendwo sagen muss, ne, jetzt müssen wir aber mal gucken. Ich habe Kinder, die mit 4 viele Dinge im emotional-sozialen schon super können und andere, die können es erst mit 8 und alles ist okay und da ist kein ADHS oder weiß ich nicht, irgendwas zu diagnostizieren. Gerade, ne, Impulskontrolle ist ein Thema, das kann einfach ein bisschen länger brauchen. Kann man sich ja vorstellen, wenn man eben weiß, wilde Kinder sind länger egozentrisch, die sind länger bei sich und gucken nicht so auf das Soziale. Da brauchen die länger für. Und das ist so dieser eine große Punkt, finde ich, den man mitdenken muss bei diesem Thema. Und der zweite ist, dass wir eben auch so darauf konditioniert sind, alle miteinander zu vergleichen. Dabei müssen wir auf die Kinder im Einzelnen gucken. Und das gebe ich auch den Fachkräften in der Fortbildung immer mit. Natürlich können die keine Anamnese machen wie ein Arzt. Aber man darf doch in einem Gespräch, bevor man die Eltern aufnimmt oder auch im weiteren Verlauf in Elterngesprächen, Dinge abfragen. Wie war denn das, als das Kind noch Baby war? Welche Erfahrungen sind da gewesen? Welches Wesen war da schon zu sehen? Um genau zu wissen, wen habe ich denn da vor mir? Und um dann auch einzuschätzen, macht das Kind nicht doch kleine Fortschritte, wenn ich es mit ihm selber vergleiche und mir auch angucke, was der so mitgebracht hat von der Wesensart her, dann muss ich mir vielleicht gar nicht so doll Sorgen machen, nur weil der aus dieser Gruppe hier gerade raussticht.
Ja, und also ich finde auch, dass es wird halt den Kindern nicht gerecht. Und du hast ja auch gerade gesagt, so diese Spannbreite ist halt sehr breit von dem, was noch als quasi eine normale Entwicklung gelten kann. Und dann ist es besser, das Kind an sich zu vergleichen, statt an den anderen. Und also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so drüber nachdenke, so an meine Biografie in Bildungseinrichtungen, dann ist das genau das, was geholfen hat, dass da immer noch mal Leute waren, zum Glück, die gesagt haben, ja, das kommt schon alles. Wir lassen das jetzt so, wir bauen da jetzt nicht irgendwie ein Riesengerüst und sagen, hier und jetzt klettert da dran hoch, sondern wir gucken mal, ja, wie das alles wird. Und dann konnten Dinge halt auch werden.
Und da ist das Problem. Also diese Menschen gibt es ja auch heute noch zum Glück. Ne? Manchmal trifft man auf
Ja,
Fachkräfte oder auch Kinderärzte,
voll.
ne, wo das so ist.
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass hier einige davon zuhören.
Genau, und das ist toll. Aber richtig souverän kann man das eben nur, wenn man sich gut auch auskennt. Zum
Ja.
Beispiel auch temperamentssensibel ist, damit man auch nichts übersieht. Denn klar, manches ist wichtig, dass wir es frühzeitig sehen oder dass wir bei die Eltern frühzeitig sensibilisieren, dass sie ein wildes Kind haben, zum Beispiel.
Ja.
Dass sie wissen, ey, das ist nicht euer Erziehungsfehler. Das Kind ist halt so und das ist Handwerkszeug dafür.
Ja.
Da, ne, dann kann ich auch entspannt sagen, pff, dem Kind geben wir noch Zeit.
Ja, genau. Und ich glaube, ein Stück weit, also ja, ich muss es halt wissen. Ich muss wissen, wie so ungefähr Entwicklung verläuft, wie das ungefähr funktioniert. Und was mir am Ende geholfen hat, war auch viel Erfahrung. Also einfach schon mal
Das ist so.
gewesen zu sein in Situationen und dann zu wissen, okay, das mit den Schulkindern, das jedes Jahr so. Da
Ja, das
entspannen
ist
wir uns
so.
jetzt mal rein, das jedes Jahr so, die werden das alle noch hinkriegen. So.
Genau. Na, da gibt es inzwischen bei mir auch viele Erfahrungswerte, wo ich Eltern irgendwie was mitgeben kann. Also beispielsweise, wenn die zu mir kommen, vierjähriges Kita-Kind, total schüchtern, die haben Angst vor der Einschulung.
Ja,
Ich,
verstehe ich.
ne, 9 von 10 Kindern gehen da easy rein.
Ja,
Bis
vor allem
dahin,
mit
ne?
vier, ne? Da sind ja noch 2 Jahre Zeit und
Genau, das
da
ist
kann.
ja krass, diese
Ja.
2 Jahre. Ne? Das sind so Erfahrungswerte. Oder andere wirklich auch, habe ich auch heute Morgen in der Beratung gedacht. Früher hätte ich das gar nicht so souverän sagen können. Heute kann ich sehr gut sagen, ich sehe noch nicht, dass ihr mit diesem Kind in eine Diagnostik müsst. Ne? Wir warten das noch ab und wir gucken da noch hin und da könnt ihr noch mal ein bisschen stärken und dann sprechen wir in 6 Monaten noch mal. Das hat viel mit Erfahrung zu tun. Das ist
Ja.
so.
Ja, und gleichzeitig so cool, dass diese Kinder im Blick sind und dass jemand darauf achtet, ob es eine Diagnose braucht. Weil
Ja, genau,
natürlich das
das
auch
stimmt.
was erleichtern kann am Ende, ne? Es kann ja auch was helfen.
Klar, für das Kind, für die Gruppe.
Ja. Genau. Und,
Für die
aber ja,
Entwicklung.
ich glaube, es braucht halt diese Balance und das Verständnis dafür. Eine Diagnose regelt es nicht von allein. Und manchmal regelt es auch nicht nur allein die Entwicklung. Es ist so,
Genau, aber auch das ist ja
braucht halt
in dem
eine.
wilde Kind-Kapitel mit drin, dass man sieht, und das sind Aspekte, wenn dir die auffallen, dann sollte das Kind doch nochmal von einem Arzt gesehen werden. Dass man auch dieses Handwerkszeug dabei hat.
Ja. Voll gut. So, das heißt, unser Fazit ist eigentlich, die Erwachsenen brauchen mehr Disziplin in der Umsetzung von Dingen.
Genau, im Orientierung geben.
Okay, und ich möchte noch mal kurz eine Sache, die du irgendwann gesagt hast, hervorheben, nämlich diese Sache, mit der ich darf eine persönliche Konsequenz haben. Ich darf für mich persönlich finden, das war mir zu doll.
Genau,
Und darf das dann auch so kommunizieren und dass
ja,
das was ist, was einem Kind auch einen Halt geben kann.
genau, ich finde wichtig, da authentisch zu sein, aber wirklich auch zu gucken, bin ich jetzt gerade dabei, eine Orientierung zu geben oder bin ich die beleidigte Leberwurst, ne, die jetzt wirklich angegriffen ist von diesem frechen Kind und jetzt verteile ich aber mal Verbote oder
Ich
so.
hab's dir
Also,
doch schon 10-mal gesagt.
genau, na, das ist der Punkt. Gebe ich noch Orientierung, indem ich zeige, wie ich bin, indem ich schilder, wie ich bin, indem ich eine Grenze
Ja.
irgendwie mal mit großem Licht beleuchte?
Ja.
Oder will ich hier gerade für mich meine Souveränität wiederherstellen, indem ich mein ausübe?
Ja. Und ich möchte ganz zum Schluss noch hinweisen auf die Reihe mit den Ups-Büchern, weil ich mich da ja sehr wiedergefunden habe als ehemaliges schüchternes Kind mit Nana, hast du gesagt, heißt sie, ne?
Genau.
Genau. Und das ist eine total schöne Serie mit, also ich habe jetzt nicht alle gelesen, die, die ich kenne, hauptsächlich die von dir, die greifen ja immer so ein bisschen eine Frage auf, eine Lebensfrage oder eine Charaktereigenschaft von einem Kind und dann wird eben drauf geguckt, wie geht denn das Umfeld damit um? Und was ich jetzt, das war aber nicht Nana, das war die andere. Wie heißt die andere?
Leonora.
Genau, bei Leonora. Was ist mit Leonora? Erzähl noch mal kurz.
Genau, Leonora ist aus dem Buch Ups, ich darf auch Nein sagen. Es ist immer eine Vorlesegeschichte und es sind Tipps eingeflochten. Also es ist ein Vorleseratgeber, so heißt dieses Konzept, was man ab dem Grundschulalter super nutzen kann, zu Hause oder in der Einrichtung, um bestimmte Themen an Kinder heranzukriegen, indem man diese Geschichte vorliest, indem man Fragen stellt, indem man angeregt wird, von sich selber zu erzählen oder vielleicht auch was dazu zu basteln oder so. Das steckt da drin. Und bei Leonora geht es eben darum, dass sie nach und nach merkt, an wie vielen Stellen sie eigentlich gar nicht sagen darf, mein Körper gehört mir, weil irgendwie muss sie doch mit zum Geburtstag von ihrer Großtante und ihr Freund spielt so mit ihr, dass sie das irgendwie gar nicht richtig mag, das Gefühl. Und ihre Eltern sagen ihr, was sie zu frühstücken hat und dass sie sich eincremen muss mit Sonnencreme und so. Bei mich dieses Konzept, dein Körper gehört dir, immer ein bisschen Stress in den Familienberatungen, weil Eltern das ihren Kindern so sagen und irgendwann sagen die Kinder, ja, aber dann muss ich ja nicht mehr Zähne putzen. Oder warum soll ich denn dann zur Schule gehen? Mein Körper gehört doch mir. Und da finde ich das Konzept des Nein-Gefühls viel hilfreicher, dass man Kindern zeigt, da ist ein Gefühl, das darfst du wahrnehmen. Und das heißt, nein, ich will das nicht. Das gefällt mir nicht. Das heißt nicht, dass wir am Ende immer deinem Willen nachgeben, weil manches einfach nicht geht. Da haben wir eine Verantwortung. Aber du darfst das immer äußern. Du darfst das fühlen, du darfst das äußern. Wir reden drüber. Wir gucken, ob wir dir irgendwie, ne, was anbieten können, ob wir was lassen können. Das ist so wichtig. Und das steckt in diesem Vorleseratgeber mit Leonora, die, naja, auch diese zwei Figuren dabei hat, Leo und Nora, ein Löwen und eine Elfe, die dann auch für sie so ein bisschen diskutieren. Ne? Ist das jetzt ein Ja- oder Nein-Gefühl? Das ist nämlich manchmal gar nicht so leicht.
Ja, und ich fand vor allem auch schön, also ich habe, glaube ich, das ganze Buch noch gar nicht. Ich durfte ja irgendwann einen Auszug mal sehen. Und da ging es darum, auch mit diesem Geburtstag von der Großtante oder so, die sie auch gar nicht so oft sieht. Und dann soll sie, weiß ich auch nicht, so diese typische Begrüßungssituation und sie möchte das nicht und geht. Und ich finde es so cool, weil sich halt sofort ein Elternteil mit dieser Großtante auseinandersetzt und der erklärt, mein Kind muss das auch nicht. Und das andere Elternteil geht und kümmert sich um das Kind und sagt, hey, das ist okay so. Und ich habe so gedacht, wie cool, das ist ja, ne, das hätten wir alle gebraucht vor 30 Jahren.
Ja, das stimmt, ja, es ist halt kein Loyalitätskonflikt, so nenne ich das immer, wo Eltern, sobald andere Augen gucken, anders mit ihrem Kind umgehen als sonst, ne? Sondern die sind einfach authentisch mit ihrem Kind. Und dadurch kann sie so stark werden.
Ja, und ich finde, das lässt sich total gut auf Kindertageseinrichtungen übertragen, weil da gibt es auch Situationen, wo vielleicht eine Kollegin oder ein Kollege von dem Kind erwartet, dass es jetzt mit dem und dem mitgeht zur Turnstunde oder zur Vorschulgruppe oder keine Ahnung, und das Kind möchte das aber nicht. Und dann gibt es auch so dieses Ding von, jetzt schiebe ich das Kind mal dahin, weil meine Kollegin erwartet das jetzt von mir und sonst bin ich nachher die, die die Kinder zu sehr an sich bindet oder keine Ahnung, was dann immer für lustige Sprüche gibt. Also ich finde, mit ein bisschen Transferleistung lassen sich echt einige Dinge auf Kita auch übertragen.
Total. Und das Wichtige ist ja tatsächlich, da in so einen starken Rücken zu kommen. Wer soll für dieses Kind den Kampf übernehmen? Ne? Entweder wird es das Kind selber machen, wenn ich jetzt an der Stelle sage, du gehst aber mit der Monika an der Hand, ist mir egal, ob du die nicht magst und ob du Angst vor der hast, dann wird es vielleicht, weiß ich nicht, treten oder einen Stuhl werfen zur Not, ne? Wenn da richtig große Not ist, weil es nicht gesehen wird. Das heißt, ich muss als Fachkraft das übernehmen, das zu übersetzen, was ich
Guck
da
mal, und
sehe.
dann schließt sich der Kreis, ne? Das Kind hat so eine große Not, es wird nicht gesehen, es wirft irgendwann einen Stuhl oder tritt oder beißt und dann heißt, jetzt braucht es wieder mehr Disziplin und mehr Regeln.
Ja, jetzt stellen wir aber die
Das
Regel
ist,
auf. Jeden Tag gehst du mit Monika an der Hand. Hilft gar nichts.
Nee, hilft leider gar nichts. Ah, sehr schön. Okay, Inke, wenn man dich irgendwo erreichen möchte, wo kann man dich finden?
Genau, also am besten über meine Homepage, einfach inkehummel.de. Da gibt es Bücher, Vorträge. Ganz viel ist auch kostenlos da, weil es über bestimmte Gemeinden oder Städte läuft. Vieles online, wo man eben von überall teilnehmen kann. Da sind auch Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte dabei, wo ihr euch jetzt schon anmelden könnt. Auch zum Thema Temperamente ist immer wieder was dabei, zum Beispiel. Genau, und sonst auf Instagram, auf dem Kanal Inke Hummel gibt es viel für Eltern und bei Inke denkt weiter ganz viel für Fachkräfte.
So, das werde ich natürlich alles verlinken. Und wenn ich jetzt die Info parat hätte, dann könnte ich jetzt auch sagen, wir sind zusammen auf Fachtag XY und da kann man uns beide auch treffen.
Ich weiß das, weil ich
Ah ja,
eben eine Mail
erzähl
bekommen
mal.
habe
Ja, ich
dazu.
habe die auch gerade bekommen, aber ist auch schon wieder weg.
Genau, am 6. März sind wir zusammen in Hannover bei Uschi Drude.
Das ist so gut, wie
Und
ich das
halten
einfach
Vorträge
vergesse.
und Workshops.
Halten Vorträge und Workshops und
Ja.
Denise Nobis wird da sein.
Ach schön, das wusste ich auch noch nicht. Da
Guck
freue ich
mal,
mich
die
ja.
hat mir nämlich letztens geschrieben, dass wir uns da sehen, weil ich gesagt habe, hey, cool, wir sehen uns auf der Didakta. Und dann sagte sie, nee, nee, wir sehen uns davor bei Uschi. Und Jessica Schuch wird auch da sein, freue ich mich
Ach
auch.
schön. Ja, okay.
Genau. Die weiß ich nicht, ob die schon hier so bekannt ist in meinem Podcast, aber es macht ja nichts. Für die, denen es bekannt ist, so, und ich glaube, man darf sich auch anmelden. Ich meine, Uschi hätte
Es gibt
geschrieben,
noch Tickets.
es gibt noch Tickets, ne? Nicht mehr ganz
Genau,
so viele,
kannst du auch
aber
hier
schon.
verlinken.
Kann ich auch hier verlinken.
Ja, genau.
Das werde ich mal machen.
Ja.
So, du, dann vielen Dank für das Gespräch nochmal. Und vielleicht treffen wir uns mal wieder hier im Podcast und ansonsten natürlich dann bald live. Danke, dass du da warst.
Sehr gerne. Ciao.
Tschüssi. Aufzeichnen. Guck. Ah, oh, okay, warte, ich muss mich kurz konzentrieren. Das ist jetzt schwierig. Puh. Okay. Hallo und herzlich willkommen in Feas naive Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Ich drehe nochmal, ich mach's nochmal.
Okay, ich fand's super.
Du,
Ja.
weißt du, ich habe hier gemerkt, da ist mein Mikro, ist so, das ist nicht richtig, das muss so sein. Okay, nochmal, warte.
Ich guck weg.
Danke. Hallo und herzlich.
Okay, wir können schon mal eine Takeout-Folge machen.
Ah, das ist mir mit Lorena auch passiert. Das war so furchtbar. Nochmal. Guck mal, das lief so gut am Freitag. Es lief
Ja.
so gut. Es ist
Ja, wir
einfach
waren so
scheiße.
ernst.
Wir waren ernst, wir waren dabei, wir waren diszipliniert.
Ja, oh ja. Okay.
Ei weh. Okay, nochmal.